Einfach glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. So, da haben wir doch mal eine richtig schöne Frage heute. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Glauben. Und heute, du hast es ja schon gesehen, als du die Podcast-Folge angeklickt hast, will ich mich mit dir auf den Weg machen und die Frage klären, soll ich aus der Kirche austreten? Warum diese provokante Frage? Nun, Anfang Mai, also vor einigen Tagen, war der Kirchentag in Hannover, der Deutsche Evangelische Kirchentag. Und ich habe in den sozialen Medien und auch in Gesprächen viel Feedback bekommen, beziehungsweise nicht nur Feedback, sondern auch Fragen. Und es gab ja eine ganze Reihe an großartigen Veranstaltungen dort. Es waren auch großartige Leute dort. Aber es gab halt auch eine ganze Reihe an wirklich merkwürdigen Veranstaltungen. Und wie das eigentlich jedes Mal ist, wenn der, ich weiß gar nicht, wie oft der Kirchentag ist, keine Ahnung, aber jedes Mal, wenn der Kirchentag ist, dann wabert es so durch die sozialen Medien und dann werden die schlimmsten Veranstaltungen vom Kirchentag genommen, werden gepostet und es wird so geschrieben und geschrien, boah, schau mal, wie schlimm der Kirchentag ist. Und ja, an der Stelle bin ich voll dabei und sage Katastrophe. Das hat mit Kirche, das hat mit Evangelium, das hat mit Christsein nicht viel zu tun, also bis gar nichts. Also du kannst ja sagen, was du willst. Also wir leben ja zum Glück in einem Land, in dem Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit herrscht. Du kannst ja sagen und glauben, was du willst. Nur, du solltest dich nicht immer Christ nennen, je nachdem, was du glaubst. Ja? So, und das gibt es natürlich auch beim Kirchentag. Da gibt es Dinge, wo ich sage, no go. Also hat mit Kirche, mit Glaube, mit Christsein wirklich gar nichts zu tun. Und an und für sich wäre das erstmal auch noch gar nicht schlimm, wenn das auf dem Kirchentag stattfindet, denn wir leben ja in einer säkularen, liberalen Gesellschaft und das ist gut so. Wir leben ja nicht in einem Gottesstaat. Die Bibel ist ja nicht die Verfassung sozusagen oder das Grundgesetz unseres Staates, sondern wir leben in einem säkularen, liberalen Staat. Und dazu gehört, dass man sich mit allen möglichen Dingen auseinandersetzt. Und ich finde das auch in Ordnung, oder fände es auch in Ordnung, sagen wir mal so, wenn es auf dem Kirchentag geschieht, wenn man sich eben kritisch damit auseinandersetzt. Aber der Punkt ist natürlich, dass man sich ja nicht kritisch damit auseinandersetzt, sondern dass die wildesten Gedanken, Ideen, Theorien auf dem Kirchentag, ich sage jetzt mal, nicht verkauft werden als die Wahrheit, aber zumindest unkritisch stehen gelassen werden. Mir ist ganz wichtig, noch vorab das mal zu klären. Also das macht jetzt in der Sache keinen großen Unterschied, aber die Evangelische Kirche in Deutschland und der Deutsche Evangelische Kirchentag, das ist nicht das Gleiche. So, der Punkt ist, es gibt halt einfach, keine Ahnung, 90% Überschneidung oder ja, vielleicht nicht ganz so viel, aber natürlich sind EKD-Vertreter, die Bischöfe sind dort, Theologen sind dort, Pfarrer sind dort und so weiter. Aber der Deutsche Evangelische Kirchentag, der ist quasi eine Organisation in sich, so, aber bedient sich natürlich sozusagen aus dem Personal der EKD und darüber hinaus. So, es ist nicht identisch, aber das ist eigentlich in meinen Augen so ein bisschen Haarspalterei, denn am Ende geht es ja immer um die evangelische Kirche. Und ich habe, wie gesagt, einiges bekommen an Zuschriften, an Fragen und auch habe ich mich viel in den sozialen Medien so ein bisschen rumgetrieben und habe mal ein bisschen geguckt, was kommentieren die Leute. Und es ist wirklich so, dass viele sagen, ich trete jetzt aus der Kirche aus. Es reicht. So, und das ist natürlich die Frage, die sich manch einer stellt und eventuell du ja auch. Oder du kennst jemanden, der sich diese Frage stellt, soll ich aus der Kirche austreten? Jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Gründe, um aus der Kirche auszutreten. Und vielleicht muss ich das auch noch vorab sagen, mir geht es jetzt nicht um einen allgemeinen Kirchenaustritt, sondern ich rede von der evangelischen Landeskirche, ja, von dem, was viele EKD nennen, wobei man ist ja nicht Mitglied in der EKD als Mensch, sondern Mitglied in einer Landeskirche und die Landeskirchen wiederum sind zusammengeschlossen als EKD, ja, um nochmal ein bisschen Haarspalterei zu betreiben, aber evangelische Kirche, ja, um es einfach mal so auf den Punkt zu bringen, ich bin Pfarrer der evangelischen Kirche und viele haben so kommentiert, jetzt nicht unbedingt doch bei mir auch oder mir geschrieben, aber ich habe es natürlich auch in den sozialen Medien gelesen, dass viele sagen, oh, ey, mir reicht es jetzt, ich trete jetzt aus der evangelischen Kirche aus. So, eventuell spielst du auch mit dem Gedanken. Oder du kennst jemanden, der mit diesem Gedanken spielt und die Frage ist, soll ich aus der Kirche austreten? Und dafür gibt es natürlich verschiedene Gründe. Menschen sind verbunden mit der Kirche, haben sich gegebenenfalls Jahre, manche auch Jahrzehnte lang investiert in die Kirche, und zwar in der Form, dass sie in der Ortsgemeinde bei sich mitgearbeitet haben, mitgestaltet haben. Und die Kirche nimmt mehr und mehr und mehr einen Kurs an, den sie nicht mehr mitgehen können. So, und das ist im Prinzip mein täglich Brot. Denn die Kirche, wer auch immer das ist, nimmt immer mehr einen Kurs an, den ich auch nicht mitgehen kann. Also, damit meine ich natürlich die Landeskirche, die Zusammenschlüsse davon nennt man Evangelische Kirche in Deutschland. Dann gibt es Verlautbarungen, Stellungnahmen zu verschiedenen Themen, eine theologische, ja, wie soll man das sagen, einen theologischen Mainstream in der Kirche. Und du merkst immer mehr, diese Kirche entfremdet sich von dir. Gründe dafür sind eben geistlicher, theologischer Natur, dazu komme ich nachher noch. Gründe, das hat aber auch die jüngste Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung gezeigt, können aber auch ganz andere sein. Und das erlebe ich teilweise auch. Also zum Beispiel kann es die Kirchensteuer sein, dass jemand sagt, ich schmeiße der Kirche mein Geld nicht mehr hin. Manche differenzieren und sagen, okay, ich trete aus und das Geld, das spende ich dann der Kirchengemeinde vor Ort. Andere treten aufgrund von Missbrauch aus. Klar, ist sowohl die evangelische als auch die katholische Kirche davon in den letzten Jahren, ja, nicht in den letzten Jahren betroffen, aber in den letzten Jahren hat es immer mehr in der Öffentlichkeit auch Raum eingenommen, zu Recht auch, dass die Dinge ans Tageslicht kommen, dass Missbrauch stattgefunden hat. Dann sind es persönliche Enttäuschungen, die eine Rolle spielen, um aus der Kirche auszutreten. Also ganz beliebt ist, ja, beliebt, sorry, das war jetzt zu flapsig, aber immer wieder höre ich davon oder begegnet mir das so, dass Leute sagen, oh, ich bin vor XY Jahren aus der Kirche ausgetreten, weil wir wollten in der und der Kirche heiraten und der Pfarrer hat gesagt, nee, das geht nicht. So ganz persönliche Dinge. Oder hat bei der Taufe das Kind fallen lassen oder so, Scherz. Das habe ich jetzt zum Glück noch nicht gehört. Oder manche sagen, die Kirche ist viel zu politisch. Andere wiederum sagen, sie ist viel zu unpolitisch. Manche sagen, sie ist viel zu altbacken, viel zu rückwärtsgewandt. Andere wieder sagen, oh, sie ist viel zu weltoffen. Also kurzum, es gibt viele Gründe. Und was für den einen der Grund für einen Rücktritt ist, das ist für den anderen vielleicht gerade der Grund, erst recht zu bleiben in der Kirche. Also ich will es damit nicht runterspielen, ich will dir nur so ein bisschen die Augen öffnen oder die Perspektive weiten. Es gibt nicht die Monokausalität, dass aufgrund dieser einen Sache nun die Kirche leidet und schrumpft und so. Und es Grund wäre, auszutreten. Die Gründe können ganz unterschiedlich sein. Aber ein Grund, den, glaube ich, viele haben oder der zumindest unterstützend ist bei vielen anderen Gründen, ist so diese Rede von die da oben. Das ist die Wahrnehmung, dass zunehmend eine Entfremdung stattfindet von Menschen und dem Pfarrer oder Menschen und der Kirchenleitung. Also dass sozusagen man schnell von denen da oben spricht, weil es sind die, die Entscheidungen treffen in und über die Kirche. Und man selber als ganz normales Gemeindemitglied hat den Eindruck, die verstehen einen überhaupt nicht mehr. Also wir kennen das alle aus der Politik. Oftmals hat man doch den Eindruck, dass die da oben nicht mehr wissen, was den kleinen Mann und die kleine Frau interessiert, beschäftigt, umtreibt. Und Ähnliches gilt auch in der Kirche. Und das führt unweigerlich dazu, dass man sich fragt, ist das noch meine Kirche? Kann ich noch zu dieser Kirche gehören? Und nochmal, ich glaube, dass dieser, die da oben, Grund, also der mag für manche auch ausschlaggebend sein. Ich glaube aber, dass er nicht für die Mehrheit der Austritte maßgeblich ist, aber dass er in ganz vielem mitspielt. Denn wenn du eine Fehlentwicklung entdeckst oder erkennst in deiner Kirche und die sogar benennst und dann aber den Eindruck hast, ey, das interessiert niemanden. Oder mein Anliegen kommt nicht durch an die Stelle, an die es durchkommen muss, sei es der Pfarrer oder der Kirchenbezirk oder dann eben die Kirchenleitung der Landeskirche. Ja klar, was sollst du dann noch machen, wenn du deinen Mund aufmachst und denkst, ja gut, jetzt interessiert es eigentlich auch niemanden, was ich sage. Und jetzt gibt es für mich Fehlentwicklungen in der Kirche, die in meinen Augen Grund, Achtung, wären, Grund wären, aus der Kirche auszutreten. Beziehungsweise, die mir immer wieder genannt werden, beziehungsweise, die ich als eine komplette Fehlentwicklung der Kirche sehe. Nochmal, ich rede über meine Kirche. Ich rede nicht über Freikirchen, ich rede nicht über die katholische Kirche, ich rede auch nicht über Landeskirche XY, sondern ich rede als Pfarrer der evangelischen Landeskirche in Baden. Und nochmal, ich empfehle dir hiermit nicht aus der Kirche auszutreten. Ne? Das will ich nicht und das darf ich nicht. Ist ja logisch. Und das verstehe ich auch. Ich empfehle dir an dieser Stelle nicht aus der Kirche auszutreten. Ich will aber dir aufzeigen, dass ich Verständnis für deinen Unmut habe und dass ich sogar viele Entwicklungen sehe, die dazu führen können, dass Menschen wirklich einen Frust auf die Kirche haben. Und da gibt es zum einen so ganz äußerliche Entscheidungen, aber auch geistliche Fehlentscheidungen. Und was diese äußerlichen Fehlentscheidungen betrifft, will ich dir nur mal das benennen, was gerade alle Landeskirchen umtreibt. Das ist ein Strukturprozess. Man müsste eigentlich kirchenintern so ein Sparschwein auf den Tisch stellen und immer dann, wenn einer das Wort Strukturprozess sagt, muss er 5 Euro reinstecken. Ich glaube, da kämen ein Haufen zusammen. Denn das beschäftigt uns als Landeskirche schon eine ganze Weile, und zwar jede Landeskirche. Und jetzt heißt es nur irgendwie anders, die Prozesse werden anders gesteuert, aber im Prinzip geht es überall um das Gleiche. Es geht nämlich darum, dass wir massiv weniger Personal haben werden in den nächsten Jahren, weil die Babyboomer in Ruhestand gehen und weil so gut wie niemand mehr Theologie studiert an den Universitäten, wobei sich da die Kirche selber das Grab schaufelt, zumindest ein bisschen, weil sie halt einfach nicht zulässt, dass zum Beispiel Menschen, die an nicht staatlichen Universitäten, nicht staatlichen Hochschulen eine biblische Ausbildung genossen haben, die werden einfach nicht zugelassen. Also Leute, sind wir ehrlich, es liegt daran, dass diese Ausbildungsstätten zu formen sind. Denn jetzt nehmen wir zum Beispiel die FTH in Gießen oder die Hochschule in Liebenzell. Das sind, musst du dir mal vorstellen, das sind staatlich anerkannte Hochschulen. Okay, nochmal, Gießen, Liebenzell. Es gibt auch andere, aber ich nehme jetzt nur mal die beiden, weil mit denen hatte ich auch Kontakt, beziehungsweise da kenne ich Absolventen und so. Das sind staatlich anerkannte theologische Hochschulen. Staatlich anerkannt, akkreditiert. Das heißt, sie arbeiten nach wissenschaftlichen Standards. Der Staat akkreditiert sie. Der Staat erkennt sie an als Hochschule. Also, was damit zum Ausdruck kommt, ist, hier wird richtig gut wissenschaftlich, theologisch gearbeitet. Die Landeskirche sagt, die nehmen wir aber nicht. Und jetzt muss ich mich doch fragen, warum nicht? Warum sagt die Landeskirche, die nehmen wir nicht? Denn an der Wissenschaft kann es nicht liegen, denn die ist ja attestiert. Die ist da. Es wird wissenschaftlich gearbeitet. Es muss also an was anderem liegen. Und es liegt schlicht und einfach an der Theologie. Denn diese freien theologischen Hochschulen, die haben sich ja gerade gegründet, weil an den theologischen Fakultäten der Universitäten wird, um es jetzt mal einfach zu sagen, im großen Stile die historisch-kritische Methode, ich komme da nachher noch drauf, gelehrt, was zu einer liberalen Theologie führt oder zur Voraussetzung hat. Das kannst du dir aussuchen, ob Henne oder Ei. Aber es ist eben keine historisch christliche oder biblisch fundierte Theologie, sondern eine andere. Und das aber wiederum, was an staatlich an anerkannten Hochschulen gelehrt wird, also jetzt zum Beispiel im Gießen oder Liebenzell, ist natürlich eine andere Theologie. Das möchte man nicht. Und wenn Kirche meint, dass sie damit glücklich wird in Zukunft, bezweifle ich das. Denn das Problem, dass Personal fehlt, ist damit hausgemacht. Es gibt Absolventen dieser Hochschulen, ob die jetzt in die Landeskirche wollen oder nicht, das weiß ich ja gar nicht, aber die Landeskirche macht die Tür zu, also per se zu. Und das ist, also ich meine, jetzt mal im Ernst, das musst du dir erstmal leisten können. in Zeiten, in denen Personal wirklich rar ist. Und wir haben ja im Moment den Anfang einer Entwicklung. In den letzten Semestern hat kaum jemand angefangen, Theologie zu studieren. Also das wird richtig katastrophal. Und die Landeskirche erlaubt es sich, diese nicht einzustellen als Pfarrerinnen und Pfarrer. Gut, kannst du machen. Aber damit ist der Untergang natürlich auch ein bisschen selber herbeigeführt. So, das ist das eine, was diesen Strukturprozess betrifft, die ganze Personalfrage. Das andere ist, dass es so ein Gießkannenprinzip gibt. Das nehme ich in unserer Landeskirche wahr, das nehme ich aber auch in anderen Landeskirchen wahr. Also so eine One-Size-Fits-All-Geschichte. Also man entwirft einen großen Strategieprozess, der viel Gutes auch in sich trägt. Das ist überhaupt nicht die Frage. Also da ist wirklich viel Gutes dabei. Ich habe mich also intensiv damit beschäftigen müssen, ja, als Pfarrer, aber auch wollen. Und da ist wirklich viel Gutes dabei. Was allerdings das Problem ist, ist, dass so nach dem Gießkannenprinzip man meint, alle Gemeinden müssen jetzt diesen gleichen Weg gehen und dann wird es schon werden. Ein Freund von mir, der sehr mit der Kirche verbunden ist und Unternehmensberater ist, der hat mir schon schon vor längerer Zeit zu diesem Prozess mal gesagt, dass es der Tod im Topf ist. Und er hat es mal verglichen mit einem Unternehmen, das viele Filialen hat. Und wenn jetzt die Unternehmensführung die Filialen anschaut und feststellt, oh, wir müssen was machen, weil irgendwie geht es so den Bach runter, dann schaut sie, wo geschieht gute Arbeit. In der Wirtschaft würde man sagen, wo ist Umsatz, wo machen wir Gewinn, wo ist große Kundenbindung und so weiter. Und dort wird investiert. Weil da merkt man, oh wow, da geht was. Und dort, wo man sieht, da geht ja gar nichts, also da schreiben wir rote Zahlen, da wird der Laden zugemacht. Das Problem bei Kirche ist, man bedenkt jetzt alle mit den gleichen Mitteln und die Prozesse müssen überall gleich sein. Und ich habe mich gefragt, warum machen wir das nicht bei Kirche auch so? Warum schauen wir nicht einfach mal hin, wo gute Arbeit geschieht, investieren dort und dort, wo Kirche jetzt schon kaum mehr eine Rolle spielt in der Gesellschaft, dort haben wir den Mut, Dinge auch zu Ende zu bringen. Also ganz frei nach dem Gleichnis, das Jesus erzählt hat von den anvertrauten Talenten. Also ich erzähle es jetzt nicht in aller Ausführlichkeit, ich schicke dir die Bibelstelle in die Shownotes und dann kannst du es mal nachlesen, wo ja ich mache es jetzt mal ganz modern, ja, ein Geschäftsmann geht ins Ausland auf Auslandsreise und hinterlässt seinen Mitarbeitern jeweils, 150, 10, 1000 Euro, mit denen sie arbeiten sollen. Und er kommt dann nach ein paar Jahren wieder zurück und fragt sich, hey, was habt ihr mit dem Geld gemacht? Ja, der eine hat es verbuddelt, der andere hat es angelegt, der andere hat damit gewirtschaftet und richtig viel gemacht. Und was passiert jetzt? Der Geschäftsmann sagt nicht, oh wow, ich gucke jetzt, dass wir alles, was wir haben, gerecht verteilen auf alle drei. Das wäre ja so heute Kirche, ne? Alles muss gerecht sein und so. In Klammern, was ist gerecht? So, nein, der richtig gut gewirtschaftet hat, der bekommt noch das von dem, der es eigentlich nur verbuddelt hat. Also das heißt, wir haben die Lösung für solche Prozesse schon in der Bibel selber drin. Und wir hätten ja auch Kennzahlen, Benchmark, nenn's wie du willst, innerhalb der Kirche, nach denen wir messen können. Zum Beispiel die finanzielle Entwicklung. Achtung, damit meine ich nicht, wie viel Geld eine Gemeinde hat, denn das ist wirklich ungerecht verteilt. Ich bin an der Schweizer Grenze und wenn du in Deutschland lebst und in der Schweiz arbeitest, dann verdienst du mehr als in Deutschland und kannst auch mehr spenden. Deswegen ist das Geld als absolute Größe nicht fair. Aber du kannst ja eine finanzielle Entwicklung zum Beispiel festmachen. Also sagen, in den letzten 20 Jahren, wie haben sich die Finanzen der Gemeinde entwickelt? Gab es dann Wachstum, Stagnation oder Rückgang? Du kannst sogar numerisches Wachstum messen. Gottesdienstbesucher, einfach den Durchschnitt. Also wirklich stumpf den Durchschnitt. Und ob du es glaubst oder nicht, das macht man nicht. Das geschieht nicht in der Kirche. Denn das wäre ja eigentlich was ganz Einfaches zu sagen, hey, wenn wir einen Gottesdienst in der Gemeinde aufrechterhalten, und jetzt nehme ich mal so eine klassische landeskirchliche Gemeinde, da wird, also das ist Arbeitszeit vom Pfarrer, das ist Arbeitszeit vom Kirchendiener, das ist Arbeitszeit vom Organisten, wir müssen die Kirche heizen, bewirtschaften, jetzt mal ganz allgemein, Strom, Licht, bla und so weiter. Also ganz allgemein, wir haben eine Orgel, die finanziert werden muss und gewartet werden muss. Wir haben Verbrauchsgegenstände, wie zum Beispiel Kerzen oder andere Dinge. Wir haben Gesangbücher und liturgisches Gerät, also sei es auf dem Altar, Kreuzbibel und so weiter, sei es eine Mikrofonanlage, es ist kein liturgisches Gerät, aber Mikrofon, sei es Abendmahlsgeschirr. Und all das muss ja finanziert werden. Klar, das meiste muss man nicht jedes Jahr anschaffen, auch nicht alle 5 Jahre, sondern ist wirklich eine lange Anschaffung. Aber trotzdem, du siehst vielleicht, der Gottesdienst kostet etwas. Jeder Gottesdienst kostet etwas. Und dann wäre es doch normal, dass man dich fragt, also haben wir da eine Entwicklung? Und wie viel geben wir eigentlich aus für einen Gottesdienst? Und dafür gibt es Zahlen, was im Schnitt so ein Gottesdienst ungefähr kostet, wenn man all diese Zahlen mal umrechnet. Und wie viele Gottesdienstbesucher haben wir? Würde es zum Beispiel reichen, dass wir den Gottesdienst erstmal im Gemeindehaus feiern, in einem kleineren Raum, muss man nicht so hochheizen und so weiter. Und wenn wir wachsen, gehen wir wieder in die Kirche oder so. Also könnte man ja machen. Geschieht aber alles nicht. Es geschieht nicht. Und das sind für mich strukturelle Fehlentwicklungen, wo ich sage, Achtung, und ich komme da nachher noch drauf, was sozusagen meine Prognose für die Kirche ist. Kirche schaut selber nicht richtig hin. Und das finde ich tragisch, weil es nämlich Menschen, vielleicht wie dich, der du dir diese Frage stellst, soll ich aus der Kirche austreten, weil es Menschen gibt, die sich vor Ort investieren und das aber durch einen Prozess gesteuert wird, der einfach an vielen und für mich entscheidenden Schlüsselstellen grundfalsch ist. Und das ist natürlich eine Katastrophe, wenn man in die Zukunft schaut. So, das sind jetzt strukturelle Gedanken. Jetzt will ich noch eine ganz andere Frage oder Themenkomplex anschauen, was wahrscheinlich für die meisten wirklich noch wichtiger ist, wobei ich aber glaube, dass die Strukturen wichtig sind, weil sie eingreifen in das Gemeindeleben. Das sind die geistlichen Fehlentwicklungen der Landeskirche. Und da ist natürlich grundlegend, dass die Bibel nicht als Wort Gottes, sondern als Menschenwort betrachtet wird. Oder es gibt dann immer so die, Formulierung, Gottes Wort im Menschenwort. Die Frage ist dann, was ist jetzt Menschenwort und was ist Gottes Wort? Ist es nicht beliebig? Ja, genau. Das ist dann der Punkt, dass es nicht so ganz konsistent oft ist. Und ich habe dir in den Folgen 19 und 21 meines Podcasts, bin ich ein bisschen darauf eingegangen, wie ist die Bibel entstanden, wie ist sie überliefert, wie sieht es aus mit der Zuverlässigkeit der Bibel. Wenn du da noch ein bisschen Input brauchst, dann hör dir diese beiden Folgen 19 und 21 an. Da geht es nämlich um die Bibel und warum ich glaube, dass wir der Bibel wirklich zu 100% vertrauen können. Aus diesem Bibelverständnis heraus resultieren dann natürlich geistliche, theologische Fehlentwicklungen, die dazu führen, dass, ich sage jetzt, das Christentum, auch wenn ich das Wort eigentlich nicht so mag, aber dass der christliche Glaube, das Christentum, die Kirche wie so ein zahnloser Tiger ist. Also aufgrund dieses Bibelverständnisses ist der Sühnetod Jesu, also er ist quasi wegrationalisiert. Dass Jesus stellvertretend, so wie es in Römer Kapitel 3 sehr ausführlich dargestellt wird, dass Jesus stellvertretend für mich stirbt und meine Schuld zu sühnen, dass Jesu Tod am Kreuz ein stellvertretendes Opfer war, so wie es Christen schon immer glaubten, das spielt in der Landeskirche leider keine Rolle, beziehungsweise wird aktiv explizit abgelehnt. Und das ist natürlich schon ein Ding, wo ich sage, naja gut, also dann braucht man sich nicht wundern, dass Kirche keine Schlagkraft hat, wenn sie geistlich sich selber aufgibt. Genauso aus einem falschen Bibelverständnis heraus bekommt man natürlich auch eine Sicht auf Geschlecht, auf Identität, auf Gender, auf Ehe und so weiter, die den Boden des historischen Christentums verlässt. Das, was du, ich weiß, es ist jetzt pauschalisiert. Und ich tue mir ja selber damit Unrecht, weil ich ja Teil der Landeskirche bin und jetzt mal von der Kirche rede. Ja, aber wenn man sich mal anschaut, was sozusagen die evangelische Kirche in Deutschland im Mainstream zu diesen Themen Geschlecht, Identität, Gender, Ehe und so weiter sagt, dann ist das im weltweiten Kontext eine absolute Randerscheinung. Und im weltweiten Kontext gesehen stimmt da kaum jemand zu. Das Problem ist, dass wir im Westen immer noch diese Brille oder die aufhaben oder dieses Mindset haben, dass wir das Zentrum der Welt sind, dass wir der Nabel der Welt sind. Aber das ist Quatsch. Alleine schon von den Zahlen derer, die Christen sind oder sich zu einer christlichen Kirche halten, wenn man es mal so sagen. Also das heißt, was die evangelische Kirche in Deutschland lehrt in diesen Dingen, ist im weltweiten Kontext gesehen, also A, es spielt keine Rolle und B, es ist eine absolute Ausnahme- und Minderheitsposition. Das muss man sich vergegenwärtigen, weil man manchmal den Eindruck hat, das, was wir an Theologie seitens der evangelischen Kirche so, ich beschränke mich jetzt einfach mal auf Deutschland, was man da so hört, das wäre State of the Art. Das stimmt überhaupt nicht. Im weltweiten Kontext gesehen ist es eine absolute Randerscheinung und verlässt in vielem auch den Boden des historischen Christentums. Also das heißt, den Boden dessen, was seit der ersten Christengeneration, seit den ersten Gemeinden gelehrt und geglaubt wird, und zwar weltweit. Und das Problem ist, ich will es dir mal, du kannst mal, wenn du Zeit hast, so die letzten paar Kapitel des Buches Zweite Könige lesen, im ersten Teil der Bibel. Dort wird ja beschrieben, wie die Könige so regiert haben. Und immer wieder, leider in der Mehrheit, gibt es Könige, die dann in der Luther-Übersetzung heißt es dann, und sie taten oder er tat, was dem Herrn missfiel. Und dann wird ganz oft geschildert, dass eben fremde Götter angebetet wurden. Und teilweise sogar im Tempel Altäre für diese anderen Gottheiten gebaut wurden. Und ich habe das Gefühl, dass das in unserer Kirche auch oft geschieht. Man huldigt allen möglichen Dingen und stellt sie in den Mittelpunkt. Stellt sie jetzt bitte nicht so, also so crazy will ich nicht sein, dass es angebetet wird. In einer gewissen Weise ja, aber ich meine damit einfach, weißt du, Dinge, denen wir einen Altar bauen, wenn du das jetzt einfach mal als Bild nimmst, das sind die Dinge, die der Mittelpunkt unseres Lebens sind. Und ich habe den Eindruck, dass in der Kirche viele Themen, vor allem politische Themen, gesellschaftspolitische Themen, in den Mittelpunkt drängen und es quasi Altäre dafür gibt. Und Achtung, ich höre dann oft so, ja, man biedert sich an den Zeitgeist an. Weißt du was? Das ist keine Anbiederung. Denn es ist eine grundlogische Konsequenz, wenn du die Bibel nicht als Wort Gottes ernst nimmst, dass du dann andere Themen platzierst. Ist doch logisch. Worüber sonst soll man denn reden? Wenn die Bibel nicht mehr die Autorität hat, dass es Gottes Wort ist, das mich in Frage stellt, sondern ich habe die Autorität, Gottes Wort in Frage zu stellen, dann kann das doch nur noch als so ein Sahnehäubchen mir gereichen für Themen, die ich selber setze. Aber wenn die Bibel nicht mehr die Autorität über mich hat, ja, dann kann ich mir doch alle möglichen Themen aussuchen. Und genau das passiert in der Kirche. Und das meine ich jetzt, also das mag jetzt vielleicht ein bisschen negativ klingen oder so, aber das meine ich gar nicht negativ, sondern für mich ist es eine ganz logische Konsequenz. Nochmal, wenn die Bibel nicht mehr die Autorität über mich hat und wenn die Bibel nicht mehr Autorität hat in der Lehre, also in der Theologie spricht man von Norma Normans, also von der normierenden Norm, also das, was gesagt und gelehrt und verkündigt wird, was ist dafür die Norm? Wenn es nicht die Bibel ist, dann ist doch vollkommen logisch, dass es andere Themen sind, die gerade einfach gesellschaftlich dran sind. Und das wiederum ist ja nur konsequent. Also ich meine, wenn du dann noch über Themen reden würdest, die kein Mensch interessiert, ich meine, dann kannst du den Laden ja gleich ganz dicht machen. Also deswegen ist es ja immerhin ehrlich und authentisch, dass dann in der Kirche Themen Einzug halten, die halt eben gerade politisch, gesellschaftlich, gesellschaftspolitisch in sind. So, das ist die logische Konsequenz, wenn die Bibel nicht mehr als Norm, als Autorität für das gilt, was in Kirche gelehrt wird. Das ist, ich weiß, ein ziemlich verheerendes oder auch vernichtendes Urteil, das ich aber, das bitte ich dich jetzt auch zu hören, niemals gegen Menschen meine. Deswegen hoffe ich, hast du gemerkt, dass ich jetzt gar keine ganz, ganz konkreten Beispiele auch im Einstieg nicht vom Kirchentag genannt habe oder jetzt auch nicht irgendwelche Themen genannt habe, die man vielleicht hier und da und dort immer mal wieder liest oder gar Personen. Darum geht es mir überhaupt nicht, sondern mir geht es darum, dir aufzuzeigen, warum wir den Zustand der Kirche haben, wie wir ihn haben. Und das sind eben einmal die strukturellen Probleme, aber für mich wesentlich wichtiger sind die geistlichen Fehlentwicklungen. Denn ich glaube, wenn wir geistlich gesund sind, dann werden wir auch gesunde Strukturen bauen. Aber dir helfen die gesundesten Strukturen nicht, wenn es geistlich fehlentwickelt ist, vieles. Und das bitte ich dich zu hören, dass es mir überhaupt nicht darum geht, Menschen an den Pranger zu stellen, einzelne Menschen oder so, Personen überhaupt nicht. Sondern ich wollte dir dieses große Bild zeichnen, was ja vielleicht dich, wenn du das gerade hörst, vor die Frage stellt, soll ich aus der Kirche austreten oder nicht? Oder vielleicht hilft es dir auch so ein bisschen reinzufinden in den Kontext Landeskirche. So, und jetzt ist natürlich auch die Gretchenfrage, die mir immer wieder gestellt wird oder die ich manchmal auch so ein bisschen als Anklage, wobei eher so wohlmeinende Anklage höre, dass jemand sagt, David, wenn du in der Landeskirche Pfarrer bist, dann trägst du das doch alles mit. Diese ganzen Fehlentwicklungen, das trägst du alles mit, oder nicht? Ehrlich, für mich ist es keine einfache Frage oder keine Frage, auf die ich eine einfache Antwort finde. Denn ja, ich bin Teil dieses Systems. Und deswegen versuche ich auch, mir gelingt es nicht immer, aber ich versuche auch, konkreter und sachlicher Kritik zu äußern und nicht nur gegen die Kirche, weil ich bin Teil dieser Kirche. Und ich würde mal so antworten oder so antworte ich auch immer, wenn mir das jemand sagt, also entweder so ein bisschen anklagend, so hey, du trägst das alles mit, du trägst mit Verantwortung, dass sich Kirche so entwickelt. Aber manchmal kommt es auch so als Frage, hey, wie hältst du das eigentlich aus in der Kirche, die so manche Dinge tut und lehrt, die dir ja komplett widersprechen. Dann sage ich immer, und das ist auch meine Überzeugung, solange ich mich A, immer wieder positioniere und auch Kritik übe und B, aber zumindest nach meiner Ansicht nach, biblisch und historisch-christlich fundiert verkündigen kann, ohne dass mir da irgendjemand Stein in den Weg legt, solange kann ich auch guten Gewissens in der Kirche sein und bin das auch von Herzen gerne. Und auch das mal, weil manche das immer wieder so fragen, ich kann predigen, was ich möchte. Also jetzt natürlich gebunden an die Schrift und so weiter, ne, klar, aber mir gibt niemand was vor. Natürlich, einige Predigten, die ich gehalten habe, und es gibt ja auch so manche Predigtreihen, die es sehr in sich haben, die haben dazu geführt, dass sehr starker Gegenwind kommt und es dann auch zu Gesprächen kommt. Und ich aufgrund meiner Theologie, gar nicht mal aufgrund meiner Art oder so, sondern aufgrund meiner Theologie mich rechtfertigen muss. Aber niemals vor der Kirchenleitung oder so. Also im Sinne, dass die Anklage aus Kirchenleitung kommt. Also, weil da möchte ich auch fair bleiben. Da will ich wirklich fair bleiben. Auch, dass ich nächstes Jahr meinen Dienst beende hier in der Gemeinde, ist ein geistlicher Prozess, den meine Frau und ich gemeinsam mit unseren Kindern gegangen sind und mit keinster Silbe, also weil ich das auch schon gefragt wurde, wirklich überhaupt nicht, hat irgendjemand aus der Kirche gesagt, also Herr Brunner, jetzt ist mal Feierabend oder so, ja, ne, gar nicht, 0,0. Also so, das ist mir ganz wichtig auch nochmal zu sagen. Und jetzt ist natürlich die Frage, ne, dieser Folge, was ist, wenn ich aus der Kirche austrete? Also jetzt nicht ich als David Brunner, sondern du, der du dir diese Frage stellst oder vielleicht jemanden kennst, der sich die Frage stellt, soll ich aus der Kirche austreten? Ich will dir zum Schluss drei Gedanken dazu mitgeben. Auf die Frage, soll ich aus der Kirche austreten? Der erste Gedanke ist eine Gegenfrage. Ich weiß, das ist unhöflich, das macht man nicht, aber ich mache es trotzdem. Das eine ist eine Gegenfrage, die ich von meinem Vater, der selber Pfarrer war und Dekan, immer wieder gehört habe, wenn wir diskutiert haben. Wir waren uns in vielem, ich habe schon mal gesagt im Podcast, wir waren uns in 99% einig, aber hey, um das 1% konnten wir echt lange diskutieren. Er hat zu mir gesagt, David, wenn du aus der Kirche gehst, wem hinterlässt du das Feld? Wenn du aus der Kirche gehst, wem hinterlässt du das Feld? Ich möchte das mit dir auf so einer Metaebene anschauen. Ja? Also, du erkennst, und jetzt egal aus welchem Grund, du erkennst einen notvollen Zustand in der Kirche. Deine Gründe mögen unterschiedlich sein, also können anders sein als meine oder von jemand anderem. Du erkennst einen Zustand, der ist nicht gut. Du siehst die anderen, die in deinen Augen verantwortlich sind dafür, ja? Egal was der Zustand ist, und du gehst. Dann bleiben ja die anderen, also die, die dafür verantwortlich sind, dass der Zustand so ist, wie er ist. Nochmal, egal was deine Gründe sind. Ich habe vorhin gesagt, dem einen ist die Kirche zu politisch, dem anderen ist sie zu unpolitisch, dem anderen ist sie zu altbacken, dem anderen wiederum zu progressiv. Spielt keine Rolle. Du siehst einen negativen Zustand und siehst die anderen, die dafür verantwortlich sind, und du ziehst dich raus. Das bedeutet doch, die anderen, die dafür verantwortlich sind, bleiben und sind noch mehr in der Mehrheit. Und die Frage ist, ist es gut? Und an der Stelle will ich dir sagen, mir geht es immer um Menschen. Mir geht es um Menschen. Weißt du, es gibt viele Menschen, und das habe ich jetzt in meiner Zeit in der Kirche, also wenn man jetzt mein Vikariat, also mein vergleichbar mit dem Referendariat in der Schule mitberechnet, dann bin ich jetzt 19 Jahre in der Landeskirche. Und ich habe in dieser Zeit so viele Menschen kennengelernt, die leider niemals ihren Fuß in eine Freikirche setzen würden, weil sie einfach Vorurteile haben oder einfach die Kirche vor Ort einfach ihr Ding ist. Das ist einfach so. Und das kannst du jetzt gut finden oder schlecht finden. Das kann ich gut finden, das kann ich schlecht finden. Das ändert ja nichts an der Tatsache. Ja, also, wenn du glaubst, die Erde ist eine Scheibe, kannst du machen. Aber das hindert die Erde nicht davon, eine Kugel zu sein. Und genauso gibt es Menschen, die einfach eng mit der Landeskirche verbunden sind. Und die auch in keine andere Kirche gehen würden. So. Leider, weil ich finde, man kann von Freikirchen immens viel lernen. Ich habe so viel gelernt. So, und ich bin für eine ganz offene Zusammenarbeit. So, aber diese Menschen gibt es. So, und jetzt? Was machen wir jetzt? Du gehst, du hinterlässt die Kirche denen, die in deinen Augen, ich sage es auch mal krass, falsch liegen. Was ist jetzt mit den Menschen, aber die das Evangelium hören sollen, die eine Beziehung zu Jesus noch nicht haben, aber haben sollen? Genauso hat die Kirche so viele, so großartige missionarische Chancen. Echt, immer wieder, wenn ich mit freikirchlichen Pastoren im Gespräch bin, beneiden sie mich um diese Chancen. Also die Kasualien, das sind also im Lateinischen Casus, Fall, also dort, wo man in einem bestimmten Fall mit einem Menschen zu tun hat. Taufe, Beerdigung, Hochzeit, Konfirmation. Da habe ich mit so vielen Menschen zu tun, und vor allem auch Gemeinde, Kirche hat mit so vielen Menschen zu tun, die noch nicht an Jesus glauben. Oder wenn man jetzt eher so im ländlichen Raum denkt, hat Kirche oder Gemeinde im Ort, im Dorf vielleicht auch, noch ein gewisses Standing. Oder wenn ich Diakonie anschaue. Die Chancen sind riesig, wir müssen sie halt auch nutzen. Ich finde, man darf sich darauf auch nicht ausruhen und sagen, boah, die Chancen sind riesig. Naja, wie oft ich das schon gehört habe und denke, ja, dann fang mal an, sie zu nutzen. Also das ist wie wenn du beim Fußball ständig einen Megatorschuss aufgelegt bekommst, aber ihn nicht verwandelst. So, und deswegen ist dieser erste Gedanke, wem hinterlasse ich das Feld, wenn ich gehe? Der zweite Gedanke ist auch eine Frage, ist es in einer anderen Gemeinde automatisch besser? Antwort, nein. Trotzdem kann es natürlich sein, dass es eine Gemeinde ist, die dir viel mehr liegt. Und zwar nicht nur, weil du jetzt Konsument bist und weil du da hingehst, so, sondern weil du dich dort auch besser einbringen kannst. Ja, das mag sein, ist überhaupt nicht die Frage. Aber das Gras woanders ist nicht automatisch grüner. Und so ist es mit Gemeinde auch. Ich weiß, dass gerade in den Momenten, wo man struggelt und wo man unzufrieden ist, da sieht man, beim anderen immer nur das Positive. Das ist ja der Grund, warum viele Beziehungen auseinandergehen und Affären leider Affären bleiben. Also nicht leider, sondern noch mehr zerstören. Das meine ich damit, weil dann wirklich alles kaputt geht. Weil du in deinem Partner einfach irgendwas nicht siehst, was du jetzt in einer anderen Person siehst und denkst, wow, die erfüllt genau meine Träume und Wünsche. Und dann merkst du aber irgendwann, oh Mist. Die hat ja auch Ecken und Kanten. Und genauso ist es mit Gemeinde auch. Es ist in einer anderen Gemeinde nicht automatisch besser. Und der dritte Gedanke, also so quasi, ja nicht als Hausaufgabe, aber um mal dran zu bleiben und zu überlegen. Der erste Gedanke war, wem hinterlässt du das Feld, wenn du gehst? Der zweite Gedanke ist, oder Frage, ist es in einer anderen Gemeinde automatisch besser? Und der dritte Gedanke, der ist nun meine Prognose für die Landeskirche. Und das mag jetzt, also das sage ich aus meinem beschränkten Kontext und Horizont heraus. Das ist keine Prophetie, das ist eine Prognose. Meine Prognose für die Landeskirche ist, dass sie sich kaputt sparen wird. Das Problem ist, dass in wenigen Jahren, und wenn ich wenige Jahre meine, meine ich die nächsten 5 bis 10 Jahre, dass es immer weniger Pfarrer gibt, die für immer mehr Gemeinden zuständig sind. Diese Gemeinden, die werden dann schon fusioniert sein. Diese Prozesse, die haben wir jetzt schon am Laufen. Das geschieht jetzt schon. Aber wenn man jetzt sozusagen den Status quo von heute nimmt, dann wirst du immer weniger Pfarrer für immer mehr Gemeinden haben. Nicht unbedingt für immer mehr Menschen, weil es auch immer mehr Austritte gibt, aber für immer mehr Gemeinden und Strukturen. Also das heißt, keine Ahnung, wenn du jetzt mal dort, wo du lebst, um dich schaust und denkst, ja, in meinem Umfeld, keine Ahnung, da fünf landeskirchliche Gemeinden kann ich aufzählen und da sind gerade 5 Pfarrer. Je nachdem, wie der Prozess läuft, wird in ein paar Jahren werden da nur noch 3 sein. Und das führt dazu, dass es immer unübersichtlicher wird, dass es immer unpersönlicher wird und dadurch vor allem immer unverbindlicher. Weißt du, immer wieder so in Gesprächen, auch mit katholischen Kollegen oder katholischen Gemeindegliedern, höre ich dann immer wieder, ja, der Pfarrer, der muss ja von A nach B nach C hetzen und der hat ja gar keine Zeit und ist heute hier und dann hat er noch einen Termin und dann noch. So, und genau daraufhin steuern wir auch zu als evangelische Kirche. Und das bedeutet, dass es immer unverbindlicher wird, weil du immer weniger konkret vor Ort was machen kannst. Natürlich, es gibt viele Ehrenamtliche, das ist mega, aber wir können ja nicht so tun, als ob es einfach so weitergeht und es wird schon gut werden. Ja, das ist irgendwie so das Flüstern, nee, wie sagt man, das Pfeifen im Wald. Ich glaube, dass es dazu führt, dass eben die, bei uns heißt es in der Landeskirche Kooperationsräume, in anderen Kirchen heißt das anders, aber dass diese Einheiten, für die dann 1 oder 2 oder 3 Pfarrer zuständig sind, wesentlich größer sind, als sie es jetzt sind. Und das führt dazu, dass Gemeinde eben noch mehr den Kontakt zu Menschen verliert und noch unverbindlicher wird. Was ich aber glaube ist, und davon bin ich zutiefst überzeugt, dass lebendige Gemeinden, also das sieht man ja jetzt schon, dass Gemeinden, wo historisch-christlich geglaubt wird, gelehrt wird, verkündigt wird, wo die Bibel eben nicht hinterfragt, also hör dir die anderen Folgen an. Wir dürfen alles kritisch hinterfragen. Was ich meine ist, nicht ich erhebe mich über die Bibel, sondern ich demütige mich unter Gottes Wort. Dort, wo das gelebt wird, dort merken wir ja jetzt schon, dass Gemeinden gesünder sind als manch andere Gemeinden. Und wenn man ehrlich ist, und das muss auch Kirchenleitung anerkennen, und manchmal tut sie es auch, dass es wirklich Gemeinden gibt, die richtig lebendige Arbeit haben. Und ich bin fest davon überzeugt, dass diese Gemeinden sich auch weiter nicht einfach nur über Wasser halten können, sondern dass sie weiter gut existieren werden. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Sie werden sich wahrscheinlich finanziell unabhängig machen müssen von der Landeskirche, weil natürlich das Geld weniger wird, das ist klar. Aber ich bin mir sicher, diese Gemeinden, die werden nicht untergehen, in Anführungszeichen, oder kaputt gehen oder ähnliches, sondern sie werden geistlich viel Frucht tragen. Denn, und damit komme ich zum Schluss, das Christentum, ich mag das Wort nicht so, weil es klingt nach Religion und der Glaube an Jesus ist ja keine Religion, sondern Beziehung, aber jetzt nennen wir das Ding halt mal Christentum, das wächst ja weltweit und es geschehen weltweit Erweckungen. Also weltweit gibt es viele Gemeinden, Bereiche, Kirchen, also die wachsen. Wahnsinn, oder? Menschen kommen zum Glauben, es geschehen Erweckungen. Aber dazu muss man halt auch den Blick heben, den Horizont öffnen über, ich sage jetzt mal, das deutschsprachige Europa und über die Landeskirche hinaus. Und dann wird man feststellen, wow, was geschehen da für crazy Entwicklungen. Ich verlinke dir in den Shownotes einen Vortrag von Frank Hinkelmann. Der hat mir im Dezember, glaube ich, kam er raus, hat er den wurde der auf dem Kanal Glauben Denken veröffentlicht. Der hat mir die Augen geöffnet. Und das Coole war, ich habe Frank Hinkelmann dann am gleichen Tag und Wochenende auch persönlich kennengelernt, hat ein bisschen was erzählt. Und ich habe jetzt erst kürzlich wieder mit ihm gesprochen. Und dann erzählt er mir so aus dem Ärmel raus so ein paar Entwicklungen. Und ich denke, crazy, absolut abgefahren. Denk nicht, dass der christliche Glaube auf dem Rückzug ist. Überhaupt nicht. Die Gemeinden, die Kirche Jesu weltweit wächst. Sie wächst. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es auch in Deutschland möglich ist, auch in der Landeskirche. Soll ich aus der Kirche austreten? Die Antwort darauf, die kannst du dir nur selber geben. Ich habe dir ein paar Gedanken mitgegeben. Mich würde es natürlich interessieren, was du so denkst. Am liebsten würde ich mit euch, keine Ahnung, ein großes Podium oder Forum machen und in Austausch darüber kommen oder online Videocaller, keine Ahnung was. Mich würde es wirklich interessieren, was denkst du darüber? Du kannst es auch gerne in die Kommentare schreiben. Was bewegt dich? Weißt du, für mich ist entscheidend, das ist auch kein Patentrezept, aber für mich ist entscheidend, was vor Ort geschieht und was möglich ist. Ich sag mal, ich verstehe jeden, der sagt, boah, was die Kirche, ne, in Anführungszeichen, was die Kirche schon wieder macht, das ich kann es nicht mehr vertreten. Das verstehe ich. Kann ich gut verstehen. Gleichzeitig aber ist doch entscheidend, was geschieht bei dir in der Kirchengemeinde vor Ort. Und wenn dort gute geistliche Arbeit geschieht, dann ist es doch einfach genial. Ich hoffe, dass dir diese Gedanken helfen. Ich hoffe, dass dir diese Gedanken irgendwie ja, was mitgeben, womit du was anfangen kannst. Ich hoffe, dass sie dich inspirieren und dass sie vor allem ein Segen für dich sind. Ich würde mich freuen, wenn du den Podcast oder die Folge oder den ganzen Podcast, wenn du ihn weiterleitest an jemanden, wo du sagst, hey, für den wäre das gut, das zu hören. Wenn du ihn likest oder kommentierst. Das bedeutet mir so viel. Ich finde es mega, mit euch zu interagieren. Auch wenn ich weiß, dass ich zulegen kann. Aber ich mache das total gerne und mich freut wirklich jede einzelne Rückmeldung von euch, wenn mir jemand sagt, hey, die Folge hat mir geholfen oder selbst wenn jemand schreibt, sehe ich anders. So, aber dann sehe ich, weißt du, ich spreche in ein Mikro rein, ich sehe dich ja nicht, aber dann sehe ich, hey, das kommt bei jemandem an und jemand beschäftigt das und inspiriert das, ermutigt das oder er hinterfragt kritisch, vollkommen gut. Und das freut mich und deswegen fände ich es auch cool, wenn du diese Folge weiterleitest, likes oder, keine Ahnung, in deinen Status setzt oder whatever. Mir Rückmeldung gibst gerne dazu. Und ich freue mich, wenn du dranbleibst, wenn du den Podcast abonnierst und wenn wir uns auch in der nächsten Folge wieder hören, wenn du dabei bleibst, das ist richtig schön. Ich freue mich. Ich habe die letzten Wochen so ein bisschen die Statistiken verfolgt und die Zuhörerschaft wächst und das freut mich wirklich mega. Du bist Teil davon und dafür sage ich dir von Herzen Danke und wünsche dir bis zum nächsten Mal Gottes Segen. Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne dein Feedback und deine Fragen an info@david-brunner.de oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.